Wenn der Umsatz da ist, aber das Konto leer bleibt, wie Selbstständige und Unternehmer echten finanziellen Spielraum schaffen. In meinem Gespräch mit Selbstständigen und Unternehmern höre ich immer wieder etwas, das viele umtreibt. Sie haben volle Auftragsbücher, der Kalender ist voll, die Tage sind lang. Und trotzdem bleibt am Monatsende auf dem Konto erstaunlich wenig übrig. Nach außen scheint alles erfolgreich. Innerlich bleiben Druck, Stress und die Frage, warum kommt von meinem ganzen Einsatz so wenig bei mir persönlich an? Genau darum geht es heute. Wir schauen uns drei Stellschrauben an, die aus meiner Sicht entscheidend sind, wenn Selbstständige und Unternehmer wirklich finanziellen Spielraum haben wollen. Kalkulation, Zeitmanagement und Selbstführung. Wie kalkuliere ich meine Leistung so, dass sie für mich auch privat trägt und nicht nur ständig, dass ich unter Wert arbeite? Wie setze ich meine Zeit ein, ohne dauerhaft unter Wasser zu sein? Und welche innere Haltung und Einstellung brauche ich, um wegzukommen von ich muss annehmen hinzu ich habe gezielte Hebel? Um das noch einmal aus einer ergänzenden Perspektive zu beleuchten, habe ich mir heute Unterstützung geholt. Jasmin Möser. Sie arbeitet mit Selbstständigen an genau diesen Themen und bringt heute zusätzliche Impulse mit, wie man vom reinen Umsatz machen zu echter wirtschaftlicher und emotionaler Entlastung kommt. Jasmin, schön, dass du da bist.
Hallo Sven, ich freue mich riesig, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
Sehr, sehr gerne. Jasmin, ich höre von vielen meiner Kunden oder auch von Hörern hier im Podcast und bei YouTube, dass die Auftragsbücher voll sind, aber dass sie halt am Ende des Tages ein großes Spannungsfeld haben. Wie nimmst du die aktuelle Lage denn im Markt so wahr?
Das ist so, das kann ich bestätigen. Also ich helfe ja Unternehmen, wenn sie schon in Schieflage geraten sind, also wenn sie schon ganz konkret merken, hier läuft was nicht, allerspätestens, wenn sie es auf dem privaten Konto merken. Und das ist so, ich sag mal so, vor 2 Jahren ging das im Handel ganz spürbar los. Und jetzt seit diesem Jahr, also das Handwerk kommt ja immer so ein bisschen verzögert, seit diesem Jahr ist es ganz klar im Handwerk angekommen. Und da schrillen schon alle Alarmglocken dann, wenn das schon spürbar ist.
Ja. Woran liegt es denn, dass aus deiner Erfahrung nach so viel vom Umsatz, der da ist, wie Sie alle sagen, aber am Ende des Tages so wenig übrig bleibt? Was sind da für die Auslöser?
Naja, ganz grundsätzlich ist es so, dass ganz, ganz viele Selbstständige oder kleine Unternehmen, das sind ja so die, mit denen ich am allerliebsten arbeite, schon von Anfang an, also schon quasi fast ab Existenzgründer, Fehler in der Kalkulation haben. Das ist ein Massenphänomen. Für mich liegt die Ursache darin, dass es so eine grundsätzliche Abneigung gegen das Thema Geld und Finanzen geht. Da steckt ganz, ganz oft so ein Glaubenssatz drin, ich will doch meinen Kunden helfen, ich will mich nicht an meinen Kunden bereichern. Und das ist, also es klingt erstmal so ein bisschen weich, aber tatsächlich ist das so wirklich der Kern des ganzen Problems. Ja, dann wird ein Preis oder ein Honorar falsch kalkuliert von Anfang an. Und das schleppt sich mit durch. Und bei der Kalkulation meine ich dann also vor allen Dingen auch Dinge wie Altersvorsorge, Investitionen, Vermögensaufbau. Das sind ja nun deine Steckenpferde und deine Themen. Eine gescheite Rücklage für Steuer. Ja, also auch die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung im Februar überrascht jedes Jahr aufs Neue die Unternehmer. Und das sind einfach ganz klare kalkulatorische Fehler, die von Anfang an drinne stecken und sich durchziehen. Ja, und am Anfang, na, ich sag mal, wenn ich so einen Startup-Spirit habe, dann mag das noch irgendwie süß sein, ne, aber hinten raus, je länger man selbstständig ist, umso mehr, das summiert sich einfach. Und irgendwann gibt es ganz massive, konkrete finanzielle Probleme. Entweder im Unternehmen, aber ganz bestimmt dann im privaten Bereich.
Merkst du denn auch in den Gesprächen, dass die meisten gar nicht wissen, wie sie ihre Stundensätze und auch andere Sachen kalkulieren, sondern so nach Bauchgefühl arbeiten oder mal bei dem Marktbegleiter abschauen und sagen, ich gehe mal 5 € drunter, weil dann bekomme ich einen auftragenden Kunden. Wie ist so deine Wahrnehmung dazu?
Ja, also exakt so. Ne, also exakt so läuft das. Das ist so nach Gefühl, ne, oder man guckt so wirklich, ne, was machen andere. Und es ist aber halt in den allermeisten Fällen überhaupt keine realistische Kalkulation. Man muss sich ja klar machen, ne, du hast es ja am Anfang auch gesagt, das Thema Geld und auch Zeitmanagement, das sind für mich zwei Themen, die sind so eng miteinander verzahnt, ich kann die gar nicht unabhängig voneinander betrachten. Weil ich muss mir ja klar machen, von meiner 5-Tage-Woche, wenn wir jetzt davon mal ausgehen, kann ich als Selbstständiger ja maximal 3 Tage berechnen. Ja, einen Tag brauche ich für meine Weiterbildung, Weiterentwicklung, auch unternehmerische Entwicklung. Ja, und den anderen Tag brauche ich für Buchhaltung, kaufmännische Themen, Orga-Themen, Mitarbeiterthemen, also die klassischen Manageraufgaben. Das heißt, das ist ja eine Zeit, die muss ich ja mit umschlagen, die muss ich mit einkalkulieren. ja auch Kundengespräche, Vorgespräche, Akquisegespräche, die bekomme ich ja im Zweifel nicht bezahlt. Ne, es ist aber trotzdem eine Zeit, in der ich Geld verdienen muss und das muss ich umlegen. Und das ist halt, das ist so, da liegt schon wirklich ein ganz großes Problem. Also, dass der Zeitaufwand nicht realistisch betrachtet wird und deswegen auch zu Kalkulationsfehlern führt.
Wäre dann nicht der sinnvollere Weg, erstmal zu sagen, ich gehe gar nicht selber raus als Selbstständiger, sondern ich hole mir Mitarbeiter, um dann die Aufträge reinzuholen und andere arbeiten die Aufträge ab, weil ich kann ja meine Zeit nur einmal fakturieren dementsprechend. Ich kann mich ja nicht teilen.
Das kommt natürlich stark aufs Geschäftsmodell an. Na, ich sag mal, wenn jetzt in mir als Unternehmerperson, als Geschäftsführer die große Stärke liegt, ja, ich sag mal, die Nöte, die Wünsche meiner Kunden zu verstehen, ja, und da die bestmöglichen Angebote oder Lösungen auch anzubieten, dann bin ich genau an der richtigen Stelle. Dann muss ich aber auch dafür sorgen, dass halt entsprechend, dass hinten die Umsetzung, also ich sag mal, die in Anführungsstrichen eigentliche Arbeit, wie sie immer so wahrgenommen wird, für die ich am Ende des Tages eine Rechnung stellen kann, von meinen Fachkräften auch gut umgesetzt wird. Und die müssen sich genauso gut organisieren. Ja.
Jetzt haben ja viele diese Angst, ich könnte zu teuer sein, wobei das Wort zu teuer ist immer relativ letztendlich, weil andere sind ja vielleicht zu günstig und müssen ja so günstig sein, nur der kann den Auftrag vielleicht in 6 Monaten gar nicht durchführen, weil er bis dahin insolvent ist. Wie denkst du denn, sollte eine Kalkulation grundlegend von Anfang an aussehen? Hast du da so ein, zwei, drei Tipps, die du den Zuschauern und Zuhörern direkt mit auf den Weg geben kannst?
Ja, also das eine ist, wie gesagt, die wirklich realen Kosten, ja, also auch wirklich die Privatentnahme von Anfang an mit zugrunde zu legen. Das muss mit drinne sein. Ja, das heißt, da gehört meine Altersvorsorge mit rein und das muss sich jeder Selbstständige unbedingt klar machen. Wem konkret ist denn damit geholfen, wenn du dich selbst permanent unter Wert verkaufst, du selbst deine Altersvorsorge, deine finanziellen Rücklagen schleifen lässt? Ist das, weiß ich nicht, hat man da irgendwie ein heroisches Selbstbild oder was steckt dahinter? Also das muss man sich klar machen. Derjenige, der den größten Schaden davon hat, ist man selbst. Ja, weil man die eigene Absicherung schleifen lässt dafür, dass man es irgendwie 5 € billiger anbietet. Und das darf nicht sein. Eine Selbstständigkeit muss das Ziel haben, dass ich gut und solide und stabil davon leben kann. Da reden wir nicht von goldenen Kloschüsseln, sondern von einer ganz normalen Sozialabsicherung, wie sie jeder Arbeitnehmer auch hat. Und da muss man wirklich über seinen eigenen Schatten springen, ja, ein Mindset-Shift schaffen. Und sich klar machen, okay, ich muss diesen Preis nehmen, weil das meine eigene Absicherung ist, die da mit drinne steckt.
Und was ja auch wichtig ist, an dieser Stelle nochmal ganz klar zu betonen, die Entnahme ist ja etwas, was eine Nettoentnahme ist, weil am Jahresende gibt es ja, ich sag mal, du hast das ganze Jahr gesehen, hast du ja oben den Umsatz, dann gehen die Kosten runter und das, was unter dem dicken Strich bleibt, ist ja das, was auch am Ende zu versteuern ist. Weil das, was ich wahrnehme, ist bei vielen Einzelunternehmen insbesondere, weil es ja keine direkte Trennung gibt, in dem Fall vom Firmenkonto, Privatkonto, dass sie sagen, ja, wieso muss ich jetzt auf einmal 20, 30.000 Euro Steuern denn bezahlen? Ich habe ja nur jeden Monat 2.000 Euro Entnahme gehabt oder Gehalt. Wo ich dann immer sagen muss, naja, das ist nicht ganz richtig, weil alles, was beim Einzelunternehmen übrig bleibt am Jahresende, ist faktisch dein Einkommen. So, und diese Entnahme ist ja nur eine Entnahme vom Betriebskonto. Und wenn man dann nochmal einen Teil weiterschaut, da gibt es ja auch das Konto Privatentnahmen innerhalb der Buchhaltung, dann kommen teilweise Summen auf den Tisch, wo sich viele auch fragen, ich habe ja gar nicht viel rausgenommen. Aber dann geht halt die Einkommensteuer vom Firmenkonto runter, dann geht mal eine private Ausgabe runter bei Amazon oder sowas, ist ja alles in Ordnung. Aber teilweise stehen ja sechsstellige Summen als Privatentnahmen drin, wegen der Steuerbelastung. Aber auf der anderen Seite sagen sie, ich habe ja nur 40.000 Euro rausgenommen. So, und das ist etwas, was man als Einzelunternehmer auch verstehen muss, dass halt alles, was am Jahresende übrig bleibt, faktisch versteuert werden muss. Klar, man kann jetzt ein bisschen was mit der Thesaurierungsbesteuerung machen, das ist aber Themen für Steuerberater. Meine persönliche Sichtweise ist, wenn man es wirklich ernst meint, geht man von Anfang an in die Kapitalgesellschaft rein, aus drei Gründen, gerade im Handwerk auch. Das Thema Brandmauer aufbauen für das Thema Insolvenzschutz. So, weil viele haben ja die Sorge, ja, wenn ich jetzt einen Fehler mache, ist ja alles weg. Als Einzelunternehmer stehst du ja voll im Feuer drin. Egal was passiert, bist du sofort komplett haftbar. Bei der GmbH gibt es natürlich gewisse Verhaltenspflichten, die du erfüllen musst, musst einen Jahresabschluss frühzeitig aufstellen. Du darfst dich nicht am Geld der Gesellschaft bedienen, ohne weiteres und so weiter. Wenn man aber diese, ich sag mal, vielleicht 8 bis 10 Spielregeln kennt bei der GmbH, ist das erstmal eine grundlegende Änderung zum Einzelunternehmen, weil du ganz klar weißt, jeden Monat gibt es ein Gehalt von 3, 4, 5, 6.000 Euro. Damit musst du klarkommen. Und alles innerhalb der Kapitalgesellschaft bleibt ja dann mit 30% im Durchschnitt aktuell versteuert. Und da bist du nicht bei 42% oder mehr. Wie siehst du denn so die Situation? Haben die Handwerker damit ein Problem, in eine GmbH reinzugehen, weil sie Angst haben, irgendwas zu verlieren, was falsch zu machen? Oder warum sind so wenige wirklich eine GmbH?
Naja, ich denke, also aus meiner Erfahrung ist es so, dass viele schon mal das Thema Stammkapital abschreckt. Ne? Gerade am Anfang von einer Gründung, da ist meistens null da. Man will sich nicht verschulden. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Motiv. Ja, dann stehen da sehr viel höhere Steuerberatungskosten, eine komplexere Steuererklärung mit Gewerbesteuer und so weiter. Und das sind einfach, das gehört dann wieder zu diesem Gesamtbild dazu. Ich mag mich gar nicht so gerne mit diesen Themen beschäftigen. Ja, das ist so was, ja, das ist wie eine ansteckende Krankheit. Ich möchte mich davon gerne distanzieren, und will damit eigentlich nichts zu tun haben. So, und dann sind das so Dinge, dass Menschen können ja unglaublich leidensfähig sein, ne, und sehr bequem sein. So, man gründet erstmal, das ist meistens so das Argument, zu sagen, ich starte jetzt erstmal als Einzelunternehmer, guck erstmal, wie es läuft, und das mit der GmbH, das können wir ja immer noch mal machen. So, und was
Das ist
passiert dann?
auch schwierig unter Umständen.
Genau, ne, und was passiert? Nichts passiert, ne? Und dabei bleibt's, ne? Und das ist natürlich genau wie du auch sagst, sollte es dann zu Schwierigkeiten kommen, was im Moment wirklich sehr, sehr vielen Unternehmen passiert, dann stehst du natürlich privat auch echt nackig da, ne? Das, ja.
Ja, aber du hast gerade gesagt, für viele sind diese 25.000 Euro Stammeinlage eine Hürde. Und da sage ich jetzt mal von meiner Seite, das ist völliger Bullshit, was sich da viele einreden. Weil ich muss doch von Anfang an auch Werkzeug kaufen. Womit bezahle ich das? Mit privatem Geld. Und wenn ich ja nicht mehr in der Lage bin, 12.500 Euro auf den Tisch zu legen, machen wir uns nichts vor. Ich brauche ein Auto, ich brauche Werkzeug, ich brauche sonst irgendwas. Da sind 12.500 Euro mal schnell weg. Also ich muss doch mal bereit sein, mindestens mal 12.500 auf den Tisch zu legen, weil damit bin ich eine vollwertige GmbH. Von einer UG, man sagt auch gerne Arm GmbH dazu, halte ich persönlich gar nichts, weil es ist eben gewollt und nicht gekonnt. Aber wer nicht 12.500 Euro aufbringen kann über Family and Friends oder einen Bankkredit oder was auch immer, sage ich ganz ehrlich, geht ins Angestelltenverhältnis. Ist eine krasse Aussage, finde ich, aber wer nicht bereit ist, 12.500 Euro an sich selber zu investieren, soll sein lassen. Würdest du das unterschreiben?
Mit Einschränkungen, also ich sag mal, ich bin ja nah an den kleinen Unternehmen dran, ne? Und was bewegt die, was haben die für Gedanken? Und das allerhäufigste Gründungsmotiv oder die Motivation, in die Selbstständigkeit zu gehen, ist, die lieben ihren Beruf. Ja, die sind gerne, ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Handwerk bleiben, ja, die sind gerne Schreiner oder die sind gerne Verkäufer oder Dienstleister, es spielt jetzt keine Rolle. Die lieben ihren Beruf. Das trifft eigentlich auf alle Existenzgründer zu. So, und dann haben sie Erfahrung im Angestelltenverhältnis und sehen halt, okay, es gibt hier verschiedene Dinge, die würde ich gerne besser machen. Ja, wenn ich der Chef wäre, würde ich das anders machen. Ich möchte mir meine Zeit frei einteilen, ne? Also, ne, wer schon länger selbstständig ist, kann darüber schmunzeln, ne? Also man schläft nicht bis um 12 in der Selbstständigkeit, eher weniger. Und das ist erstmal das große Motiv. Ja, und dann ist aber noch ganz, ganz viel Mindset aus der Anstellung drinne. Das heißt, ich darf mich nicht verschulden. Ja, ich darf mir kein Geld bei Freunden leihen. Das ganze Thema investieren, ja, was ja dein Steckenpferd ist, ist für so viele so weit weg. Weil erstmal ist ja, erstmal muss ich was verdienen, ne? Und dann, das ist ja nur was für Große, das ist nur was für Reiche, ne? Hattest du jetzt auch gerade in deinem Video, das ist nur was für die Schönen und Reichen. Und das sind wirklich ganz, ganz große Bremsklötze, um sich überhaupt damit zu beschäftigen oder dann auch wirklich über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ich bringe das Geld auf. Das ist meistens gar nicht mal so das Problem, dass das Geld nicht da ist, aber ich glaube, dass das große Grundverständnis, was der große Nutzen ist, das ist einfach nicht da. Und da ist eine ganz große Angst, würde ich fast sagen, da eine Angst irgendwie, ne, dann auch dieses, ich sag mal, medial sehr schwierig geprägte Unternehmerbild. Ja, weißt du, wir sind alle reich, wir bereichern uns alle auf Kosten von Arbeitnehmern und wir sind alle Kapitalistenschweine. Ja, das steckt da alles mit drin. Und da will man am Anfang auf keinen Fall dazugehören. Ja, und dann mache ich lieber eine kleine Gründung. Ich als Einzelperson, dauert ein bisschen,
Aber
bis
ist
sich da was tut.
Kapitalist, wenn ich ein Einzelunternehmer bin und mit Arbeitnehmern beschäftigt? Das ist ja genau das Gleiche. Ist nur ein
Ja,
Projektor.
klar. Ja,
So.
klar.
Also da merkt man schon, man erzählt sich selber eine Geschichte, um es sich schön zu reden, um am Ende des Tages einfach eine Ausrede, etwas nicht zu tun. Weil du hast gerade auch gesagt, der Steuerberater kostet mehr. Da muss ich vehement widersprechen. Das stimmt nicht, weil der Steuerberater, ob er jetzt eine 4-3-Rechnung macht, einen Überschuss oder eine Bilanz, ist im Endeffekt erstmal gleich teuer. So, der Jahresabschluss ist einen kleinen Tacken teurer, wenn man ein bisschen Gestaltung übt, ja, keine Frage. Nur auf der anderen Seite spare ich auch die Steuern auf der anderen Seite. Also es ist immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung in dem Fall, weil ich habe jetzt in den letzten Monaten mit vielen Einzelunternehmern gesprochen, die jetzt auf Umsätze kommen und sagen, das Finanzamt zerlegt mich gerade, was das Thema Steuern angeht. Jetzt wollen die in der GmbH rüberwechseln. Jetzt kommt natürlich das Thema, ich muss einen Rechtsformwechsel machen. Jetzt müssen alle Vertragspartner zustimmen. Du hast Kredite am Laufen. Die Bank sagt, nee, wollen wir nicht. Jetzt wollen wir eine Bürgschaft haben. So, das sind also bürokratische Hürden, die jetzt auf einmal kommen. Und eine Umwandlung hat ja auch entsprechende Kosten mit sich zu bringen. Eine Umwandlung im Nachgang kostet mehr, als eine GmbH im Vorfeld richtig zu gründen. Also deswegen, das ist immer nur so ein vorgeschobener Grund von meiner Sichtweise, dass man sagt, ich will das Geld heute nicht ausgeben, aber später gebe ich gerne mehr aus. Lass uns mal über einen Satz philosophieren, liebe Jasmin. Und zwar der Satz, meine Kunden zahlen das nicht. Das ist doch ein Satz, den du sicherlich auch kennst. Und worauf ist das zurückzuführen? Ist das ein Marktproblem, ein Angebotsproblem oder ist es ein Einstellungsproblem?
Ganz klar ein Einstellungsproblem. Also das, ne, also ich sag mal, wenn die Kunden nicht bereit sind, für die Leistung zu zahlen, und wie gesagt, wir haben ja jetzt bei der Kalkulation das eben nur mal so ganz grob, ne, gesagt, da sprechen wir ja nicht von völlig irren Dingen, ja. Es geht ja nicht darum, dass Kunden ein Honorar mittragen, damit sich ein Geschäftsführer einen Hubschrauber kaufen kann oder sowas, ja. Also so ganz, ja, also ganz normal. Und wenn die Kunden nicht bereit sind, das zu zahlen, haben sie aus meiner Sicht den Wert nicht verstanden. Und dann ist es dein Problem, dass du deine Leistung nicht gescheit erklärt hast. Ne? Oder den Wert, der dahinter steckt.
Und dann gibt es da noch einen Punkt, der auch oft leider vergessen wird, das Thema Nachkalkulation. So, du machst heute einen Auftrag, weiß ich, bis 3 Tage beim Kunden. Im halben Jahr ruft der Kunde und sagt, lieber Handwerker, wir haben da einen Mangel, du musst mal kommen und nacharbeiten. Das haben die allermeisten gar nicht kalkuliert. So, das heißt, sie geben dann wieder Zeit drauf, Material, Fahrzeug, Mitarbeiter, aber faktisch nichts, was sie fakturieren können. Und vorne haben sie es vergessen. Und so kommen halt die Defizite, wie ich finde, auch immer wieder zustande, dass die Stundenrechnungssätze viel zu gering sind. Weil damit möchte ich mal eine Frage stellen an dich. Was ist denn so erfahrungsmäßig, natürlich gibt es ein gewisses Gefälle, was ist denn so ein Durchschnittssatz, was Handwerker mindestens abrechnen sollten pro Stunde?
Na ja gut, Handwerk ist ja sehr, sehr weit gefasst, ne? Das muss man sich ja klar machen. Das ist ja vom Goldschmied über Friseur bis Schreiner, Elektroinstallateur, da ist ja ganz, ganz viel dabei. Also ich kann dir sagen, dass alles unter, ich sag mal, 8.000 im Monat Privatentnahme für einen Selbstständigen verdammt unbequem ist. Und dann kannst du davon ausgehen, dass du ganz, ganz wesentliche Dinge nicht berücksichtigt hast. Ne, haben wir drüber gesprochen, Altersvorsorge, Krankenversicherung, Zuzahlungen zu Gesundheitsthemen wie ne, Brille, Zahnreinigung und so weiter. Also ganz reale Ausgaben, die jeder Mensch hat. So, das musst du schon mal zugrunde legen. Und dann kommt es natürlich sehr drauf an, ne, wie arbeitsintensiv, materialintensiv und so weiter ist das. Aber in der Regel kommt man immer bei irgendwas zwischen Minimum 70 und 80 Euro netto pro Stunde raus. Das ist eigentlich so, ich sag mal, ist jetzt wirklich sehr, sehr grob, ne, weil man muss ja jetzt alle Branchen grob zusammenfassen, aber das brauchst du Minimum.
Also es ist ja auch ein gewisses Gefälle, ob du jetzt, ich sag mal, irgendwo mitten in der Pampa bist, in irgendeiner Region in Deutschland oder in der Metropole wie München. Klar, da gibt
Ja.
es ein Gehaltsgefüge. Und einen Hinweis möchte ich auch an dieser Stelle mal geben, den viele leider übersehen. Sie starten, gehen dann in die gesetzliche Krankenversicherung, was ja auch durchaus in Ordnung ist, wenn man nicht in die private Krankenversicherung rein möchte. Wichtig ist immer nur, wenn man in die private geht, ihr habt nur eine Chance für die richtige private, weil später wechseln könnte schwierig werden. Und erst im Leistungsfall merkt ihr, ob das die richtige ist oder ihr habt im Vorfeld das Kleingedruckte gewesen. Was viele zerlegt, ist im zweiten, vielleicht Anfang des dritten Jahres Folgendes. Sie gehen rein in die gesetzliche Krankenversicherung, machen dann den Mindestbeitrag
Ja.
und geben dann das Geld aus. Jemand kommt das Finanzamt und sagt, wir hätten gerne mal eine Steuererklärung. Die muss ich dann bei der Krankenkasse einreichen. Dann sagt die Krankenkasse, super, du hast bisher monatlich 400 Euro bezahlt. Es wären eigentlich 1200 Euro gewesen. Wir hätten gerne für 2 Jahre nachgezahlt und ab sofort einen Höchstbetrag von irgendwie, glaube ich, aktuell 1100, 1200 Euro im Monat. Und das zerlegt viele. Deswegen macht euch bitte immer auch eine Rücklage sofort für die gesetzliche Krankenversicherung von 1200 Euro im Monat. Auch wenn ihr nur jeden Monat 400 Euro bezahlt, packt die 800 Euro beiseite, weil die werdet ihr im besten Fall zahlen müssen. Wenn ihr weniger bezahlen müsst als Nachzahlung, habt ihr halt eine Rücklage. Aber passt bitte auf, das zerlegt so viele im zweiten, dritten Jahr. Und ich kann dir locker jetzt vier, fünf Leute aufzählen, die daran gescheitert sind.
Ich
So.
möchte noch um die Steuer ergänzen. Das ist nämlich genau das gleiche
Ja.
Thema. Ja, das ist genau das Gleiche. Dann werden die ersten Jahre dann konkret betrachtet. Ne? Dann gibt es meistens eine Nachzahlung und eine Anpassung der Vorauszahlungen. Ja, und das ist tatsächlich das dritte Geschäftsjahr, ist das, wo die allermeisten Jungunternehmen quasi wieder dicht machen, genau wegen dieser Nachzahlungen, die nicht einkalkuliert waren.
Genau, und da müssen wir die Steuerberater an die Kandare nehmen und sagen, liebe Steuerberater, ihr habt auch eine gewisse Beratungspflicht dem Mandanten gegenüber. Wie häufig sehe ich das auch? Da frage ich dann an, hast du meine BWA, hast du einen Jahresabschluss? Einfach, weil ich mich ins Unternehmen reindenken möchte. Dann kriege ich irgendwelche Sachen aus 2023 aktuell zugeschickt, wo ich sage, wo sind 24 und 25? Ja, habe ich nicht. What? Du bist im Blindflug. 23 ist fertig. Was ist mit 24, 25? Wie willst du jetzt eine Entscheidung treffen, ob du jetzt ein Auto kaufst, Leasing machst, ob du Investitionen dir leisten kannst? Können die nicht. So, deswegen, der Steuerberater sollte dir immer als Selbstständiger und als Unternehmer immer im Folgemonat, spätestens im übernächsten Monat, lass mal so einen kleinen Spielraum, die BWA geben können, dass du weißt, wo stehe ich, wo kann ich gegenkalkulieren und der Jahresabschluss sollte immer zeitnah fertig sein. Er muss ja nicht abgegeben werden, aber verlange den Jahresabschluss im Entwurf, dass du zumindest weißt, wie sah letztes Jahr aus und was kommt jetzt im Laufe der nächsten Monate auf mich zu. So, und eine Steuernachzahlung ist immer sehr unbequem, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Nur wenn du dann aber auf einmal so eine Riesenwelle bekommst an Nachzahlungen, die du nicht zahlen kannst, dann nennt sich das Kontopfändung. Und mit dem Finanzamt, das ist die höchste Behörde in Deutschland, darfst du nicht spielen. Du musst diese Behörde bezahlen können. Und Banken dürfen Steuern nicht finanzieren. Deswegen ist diese Steuer so elementar wichtig, das auch in der Kalkulation, in der Rücklage zu berücksichtigen. Klar, es ist schwierig, ich meine, da wirst du auch zustimmen, Jasmin. Man kann nicht von vornherein sagen, habe ich jetzt einen Steuersatz von 33, 37%. Meiner Meinung nach, pack 40% beiseite. Wenn du weniger bezahlst, hast du eine Rücklage. Punkt.
Also mein Tipp ist immer, ab Juli fürs Finanzamt, davon kannst du ausgehen. Dann hast du, ja, also alles,
Dann
was du ab Juli
2025.
verdienst, gehört nicht dir. Ja, so kannst du es dir auch vorstellen.
Genau, Stand 2025, Tendenz steigend.
Ja, genau. Genau. Und du hattest vorhin das Thema Entnahmekonto angesprochen. Na, wo du das jetzt gerade nochmal gesagt hast, ne, die Steuerberater in die Pflicht nehmen. Das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den ich gerne mitnehme an jeden Selbstständigen. Lass dir mindestens einmal im Jahr das Entnahmekonto schicken. Ja, weil ganz oft stehen da auch Dinge drauf. Alles, was nicht zuordnenbar ist, ja, taucht da auch gerne auf und wird dir als Privatentnahme verbucht. Ich möchte ein ganz kurzes Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich bin ja nun auch schon fast 20 Jahre selbstständig und am Anfang wusste ich das natürlich auch nicht in diesem Umfang. Und ganz früher war ich Partyraucher. Ja, da habe ich gelegentlich mal beim Tanken eine Schachtel Kippen gekauft an der Tankstelle. Und das war, weiß ich nicht, was gab das Lucky Strike Silber oder irgendwas. So, und das kam ganz selten mal vor. Und irgendwann habe ich mir dann dieses Entnahmekonto mal schicken lassen und da waren, weiß ich nicht, für einen Zeitraum von 3 Jahren irgendwie für 1.000 € Kippen drauf oder so. Und ich habe mir gedacht, du liebe Zeit, also so viel Geld habe ich in meinem Leben nicht dafür ausgegeben. Was war's? Wenn ich getankt habe und auf der Tankquittung stand WW Silber drauf, was im Übrigen Wagenwäsche Silber war, war dann quasi einmal gespeichert, ach ja, hier die kauft gelegentlich gern mal Kippen. Immer wenn die auf einem Tankbeleg Silber gesehen haben, wurde das pauschal mir als Privatentnahme verbucht. Und es hat natürlich nicht gestimmt. Das heißt, es gab dann jede Menge Korrekturbuchungen, genauso wie Einkäufe bei Rossmann oder DM für Hygieneartikel, die fürs Büro waren und für Mitarbeiter waren. Das wurde mir alles als Privatentnahme verbucht. Es hat aber nicht gestimmt, es war Bürobedarf. Ne, also deswegen, also es war tatsächlich so, dass der Jahresabschluss nochmal aufgemacht werden musste und es gab jede Menge Korrekturbuchungen. Also ein ganz wichtiger Tipp, regelmäßig das Entnahmekonto schicken lassen und prüfen, was da drinne steht.
Und dann noch der Tipp, diese Nachbearbeitung musst du nicht bezahlen, weil da hat der Steuerberater gestanden. Auch das machen viele. Ja, da kommt eine Rechnung für 400 € Korrekturbuchung. Kannst du in die Tonne schmeißen, ist vom Steuerberater zu bezahlen, nicht von dir. Tipp an der Stelle, wenn du im SKR03 bist, ist das Konto 1800 Privatannahmen allgemein und guck auch bitte 1590 an. So, das heißt also, wenn du einen Jahresabschluss hast, im besten Fall bist du immer Bilanzierer, weil du kannst ein bisschen mehr gestalten, dann guckst du einfach mal dieses Konto auch an und geh das mal wirklich durch. Und ich kenne viele, viele Fälle, wo ich gesagt habe, die Zahlen können nicht stimmen. Und es war ein Spitzenreiter mal, da waren 48.000 € auf Privatentnahmen drin, die aber betrieblich veranlasst waren. So, was war da drin? Da waren so Dinge drin wie irgendwelche Lizenzen, die dann über Digistore abgerechnet wurden. Es waren Amazon-Belege drin, weil man natürlich Bürobedarf anderes bei Amazon kauft. Da denkt der Steuerberater oder auch der Buchhalter, auch das Privatbuch mal drauf. Und inzwischen habe ich dazu eine ganz krasse Meinung, Jasmin. Die Buchhaltung musst du selber machen oder machen lassen im Unternehmen. Weil viele beklagen sich auch im Nachgang, ich kriege wieder so einen Haufen Rückfragen dann, wenn die Unterlagen da sind, dann muss ich wieder reingucken, dann mach den Scheiß doch gleich selber. So, warum willst du jemanden dafür bezahlen? Stell mir 450 € Kraft ein, die kann noch ein bisschen zuarbeiten an anderen Stellen. Die hat vielleicht Ahnung. Mit den heutigen Tools, die man so hat, ist es sowas von einfach. Auch an der Stelle, kleiner Spoiler-Alarm, wir verlinken euch mal was in die Shownotes rein. Das ist ein Tool, was ich euch wirklich empfehlen kann für die Buchhaltung, aus mehreren Gründen. Viele fangen mit Tools an, wo sie am Anfang mit klarkommen. Das Problem ist nur, du kannst dort keinen kompletten Kontenrahmen buchen, weil der SKN03 ist ja sehr umfangreich oder auch der SKN04. Und du hast bei den meisten Tools sehr eingeschränkte Kontenrahmen. So, und alles, was du jetzt verbuchst, der Steuerberater sagt, passt aber nicht, muss er später wieder umbuchen, kostet wieder Geld. Deswegen ist es super wichtig, von Anfang an mit dem richtigen Tool zu arbeiten, weil ein Umzug später kostet Zeit, Aufwand und vor allem auch Nerven. Ich habe es letztes Jahr gemacht in Q3, habe das Tool umgezogen, habe das komplette Jahr 2024 nachgebucht. Da saß ich ein paar Stunden dran. Aber mit den heutigen Schritten, das ist super einfach, wenn man sich da einmal so ein Workaround gebaut hat. Ich brauche aktuell für die Buchhaltung im Monat keine 20 Minuten. Und das Ding passt. Also der Steuerberater-Mitarbeiter, der guckt da mal drüber. Da gibt es immer so ein paar Dinge, die mal durchgehen, weil der Untersteuerschlüssel falsch ist oder sowas. Aber das Ding passt zu 98%. So, mein Ziel ist, auf 100% zu kommen, dass ich die Buchhaltung gar nicht mehr abgeben muss. Also schaut euch das wirklich an und lasst euch mal die Konten geben der letzten Jahre 1800 und 1590.
Ja, ich glaube, da würde ich bei dem einen oder anderen jetzt vermuten, da gibt's ein paar Korrekturbuchungen. Das ist so.
Weihnachten, da gibt es auch Weihnachtsgeld, du weißt.
Ja, genau. Das wäre das Beste. Das wäre das Beste. Ja, das ist so. Aber ich, also ich finde auch, das gehört wieder zu diesem Thema, sich mit dem Thema, mit Finanzen, Geld, Buchhaltung ungerne beschäftigen zu wollen. Und aber ich finde es auch, die Technik hat so einen Riesensprung gemacht, ja. Die KI nimmt einem so viel ab in dem Bereich, ja. Dieses intelligente Buchen und Zuordnen, das ist machbar. Es ist machbar. Man muss nur einmal über seinen Schatten springen und dann sehen. Also ich hatte wirklich schon Fälle, ich meine, wenn es ganz krass ist, wenn mich jemand anruft und es ist schon wirklich sehr knapp und wir müssen da Post auch zusammen aufmachen, auch schon mal gelbe Briefumschläge zusammen aufmachen. Das ist irgendwann, ne, das ist wie bei dieser Aufschieberitis halt, ne, das Thema wird immer größer und immer dunkler und düsterer, in der eigenen Wahrnehmung. Und wenn man es dann einmal angefangen hat, ja, dann ist es gar nicht so schlimm. Ja, und ich habe wirklich auch Fälle, da haben Unternehmer das jahrelang mit einer totalen Abneigung und einem Hass betrachtet, ne, dieser verdammte Papierkram und diese Finanzen und das ist alles, ne, will ich überhaupt nicht machen. Und wenn die dann gemerkt haben, erstmal, es ist überhaupt nicht so schlimm und es hilft dir halt total, dein Unternehmen ordentlich zu führen. Ja, es gehört zur Unternehmensführung dazu. Und die haben jetzt inzwischen richtig einen Spaß dran entwickelt. Ja, und gesagt, boah, das macht mir jetzt total Spaß, da jeden Monat reinzugucken. Endlich verstehe ich mal, was das, ne, wie mir das helfen kann, meine Auslastung zu sehen oder wie viel ich verdient habe, das rechtzeitig auch zu verstehen, wo ich nachjustieren muss. Also das finde ich wirklich super. Also wenn man da, ja, ich sag mal jetzt einfach Leuten die Angst nehmen kann vor diesem Thema.
Und am Ende des Tages trägt ja der Selbstständige, respektive Geschäftsführer, auch die volle Verantwortung dafür. Das heißt, am Ende hast du eh die Arschkarte gezogen, ob du dich mit beschäftigst oder nicht. Wenn du dich heute nicht mit beschäftigst, musst du Sprüche machen. So. Und spätestens in der Betriebsprüfung kommen Fragen auf, wo du sagst, weiß ich gar nicht, muss einen Steuerberater mal fragen. Das ist eigentlich etwas, was gar nicht passieren sollte. Du musst wissen, was passiert in deinem Unternehmen mit deinen Zahlen.
Ja, oder auch wie viele halt einfach am Jahresende, ich sag mal, dieses Formular unterschreiben, ne, ohne zu verstehen, was sie da gerade für eine Erklärung abgegeben haben. Ja, mit per Unterschrift bestätigst du, ja, ich habe das verstanden, was hier steht, und ich bestätige die Richtigkeit mit dem, was hier übermittelt wird. Ne, und wenn dann, sag mal, hinten raus eine Prüfung kommt oder Dinge auffallen, dann ist, ja, wusste ich nicht, hat mein Steuerberater gemacht, ja, das gilt dann nicht. Ne, das.
Auch die Gegenheiten, das ist so nicht ganz richtig, das ist eine Vollständigkeitserklärung, dass du sagst, ich habe alle Geschäftsvorfälle dem Steuerberater übergemittelt und übergeben und für die Verbuchung ist der Steuerberater dann am Ende verantwortlich. Also ich habe mich da auch lange gesträubt, bis der Steuerberater, bei dem ich aktuell bin, das mal erklärt hat, sagte, du erklärst mir nur, dass du mir alles gegeben hast und wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe, stehe ich dafür auch gerade. So, weil er kann nur das dann am Ende auch dann, ich sag mal, absenden, wenn du sagst, ich habe dir wirklich alles gegeben. Wenn du mal in den Keller gehst, aufräumst und sagst, ach, da ist noch ein Beleg aus 2024, buch mal nach. Also das ist nur eine Vollständigkeitserklärung.
Ja,
Das ist keine
genau.
Haftungsfreistellung.
Ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es da zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr wenig Rückfragen.
Stimmt.
Ja.
Wir haben ja viel über Zahlen gesprochen, Kalkulationen, Steuern und so weiter. Lass uns mal ein bisschen auf die Zeit schauen. Also jetzt nicht auf die Zeit der Aufnahme, sondern so auf das Zeitmanagement. Was läuft denn aus deiner Sicht bei dem Thema Zeitmanagement bei vielen Selbstständigen typischerweise schief oder falsch?
Naja, ich sag mal, die meisten gehen so mit ihrer Zeit um, so ein bisschen wie beim Kamelle werfen, ne? So, hier mal ein bisschen was hin und da mal ein bisschen was hin. Also das Grundproblem ist, also aus meiner Erfahrung, die wenigsten haben überhaupt ein Zeitmanagement. Ja, also irgendwas ploppt auf und es wird sofort erledigt. Oder es wird aufgeschoben. Ne? Also eins von beiden. Und das führt halt auch wieder dazu, dass man sich in Aufgaben verzettelt, dass für die wirklich wichtigen Aufgaben, zum Beispiel für die Unternehmensentwicklung, für die Finanzen, ne, und andere Dinge, keine Zeit bleibt. Und so entsteht halt ein Gefühl von, ich bin unglaublich gestresst, ich bin total überlastet, aber am Ende des Tages bleibt halt irgendwie nichts hängen. Oder ich gehe am Ende des Tages aus meiner Firma raus und frage mich, was habe ich eigentlich den ganzen Tag getrieben? Oder dieses, ich bin zu meiner eigentlichen Arbeit nicht gekommen. Ja, und das sind halt, ne, ich sag mal, du kennst auch vielleicht so einen Stapel, vielleicht hast du sowas auch auf deinem Schreibtisch, ne? Wenn ich irgendwann mal Zeit habe, muss ich mich darum mal kümmern. Ja, und das sind halt so Dinge, da liegen meistens ganz, ganz wichtige Aufgaben für die Unternehmensführung drinne. Und die fallen einfach hinten runter, indem man sich halt vorne verzettelt. Ja, das ist nämlich, du hattest das ja eben auch, ne, wenn zum Beispiel jetzt im Handwerk, es gibt einen Mangel, der beseitigt werden muss, sowas muss ich mit einkalkulieren. Ja, das meinte ich auch vorhin, ne, wenn ich sage, ich kann nur 3 Tage verkaufen, die anderen 2 Tage sind nämlich genau für solche Dinge zu reservieren und das muss ich mit einkalkulieren. Ja,
Wie
das ist
kannst
so.
du selbstständige Unternehmer Projekte und Zeitressourcen so steuern, dass sie sowohl finanziell als auch emotional tragfähig sind, also nicht ausbrennen oder trotzdem gut verdienen? Hast du da so zwei, drei Tipps?
Ja, also mein Game Changer, das ist so einfach wie genial. Arbeite einfach konsequent in Arbeitsblöcken. Ja, erstmal grundsätzlich bereite dich vor. Ja, mach dir erstmal eine Tagesstruktur. Was ist heute wichtig? Und für mich ganz, ganz wichtig, hab immer im Hinterkopf, was ist denn heute umsatzrelevant? Ja, was ist das Wichtigste? Ne, wofür kann ich am Ende eine Rechnung schreiben? Ja, und dann möglichst zügig die Sachen erledigen und sich nicht in Details verlieren. Wenn ich merke, ich verzettel mich, gib die Aufgabe ab. Ja, und das ist halt wirklich so eine Blockade, die da steht. Ich muss möglichst alles selber machen und das möglichst billig. Ne? Das hatten wir ja schon, das Thema. Ja, und so verzettel ich mich. Also, das heißt, organisier dich, setz Prioritäten, was ist wichtig und ganz alte Regel, also verplan ein bisschen mehr als die Hälfte des Tages. Der Rest ist sowieso ungeplante Anrufe oder Termine oder Aufgaben, die länger dauern, als man es gedacht hat. Na, also du kannst nicht von 8 bis 17 Uhr dir jede Minute in den Kalender reinknallen. Das ist völlig unrealistisch. Das ist nicht zu schaffen. Ja, das normale Leben kommt halt mit dazu. Ja, also das heißt, also planen, Prioritäten setzen und halt wirklich realistisch planen. Ja, und halt solche Themen, die halt wichtig sind für die Unternehmensentwicklung. Mal so ein Beispiel. Ich hatte eine Unternehmerin, die hat einen Lebensmittelgroßhandel gehabt und die hatte zum Beispiel, die hasste diese Zollanträge. Ja, und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt setzen wir einen Termin in den Kalender an diesem Tag. Ich sage, was schätzt du? Wie lange brauchst du dafür? Ja, bestimmt 4 oder 5 Stunden. Okay, das heißt, wir müssen irgendwo einen halben Tag dafür blocken, weil diese Arbeit muss gemacht werden. In der Zeit geht halt der Anrufbeantworter an. Es wird nicht parallel in Instagram rumgedaddelt, ja, oder in E-Mails geguckt, sondern konzentrier dich einfach mal auf eine Aufgabe und spring nicht zwischen 20 verschiedenen. So, das Ergebnis war, in Wirklichkeit hat der Antrag nur eine gute Stunde gedauert. Ja, da haben wir wieder dieses Thema. Das war irgendwie durch das ganze Aufschieben und Ablehnen so groß geworden im Kopf. Es war überhaupt nicht so schlimm wie gedacht. So, Riesenerleichterung, als es erledigt war. Und das kann ich nur empfehlen. Wenn du irgendeine Aufgabe hast, die du auch gerne vor dir herschiebst, mach einen festen Termin im Kalender und das möglichst morgens am Tag. Ja, dass du es auch gleich erledigst.
Ja, damit hast du meine Frage, die ich eigentlich gerade im Kopf hatte, schon so fast 90% beantwortet, weil ich hätte dich jetzt gefragt, welche Rolle spielt das Setzen von Grenzen, etwa bei Arbeitsstunden oder bei Projektanzahlen?
Ja, also absolut. Was ich auch empfehlen kann, kann ich vielleicht noch ergänzen an der Stelle, ein Timeboxing. Ja, mein Mann lacht immer darüber, wenn ich das hier sage, also auch zu Hause. Ich sage, okay, wir nehmen uns jetzt 1 Stunde dafür Zeit. Ja, ich sage, eine Stunde muss ich jetzt für diese E-Mail oder für diesen Themenvorschlag oder wie auch immer, plane ich mir ein. länger darf es nicht dauern. Ja, das heißt, ich kann mir, Menschen funktionieren ja unter Druck manchmal besser. Wenn ich mir ein festes Zeitfenster setze, kann ich mir selbst so ein bisschen so einen Druck machen und ich verhindere halt, dass ich mich verzettel. Ja, das, ne, also da meistens aus einer Unsicherheit in den Perfektionismus abdrifte und hier nochmal rumbastel und hier nochmal rumbastel, sondern sage, okay, nach einer Stunde ist das erledigt und fertig. Ja, also das hilft ungemein.
Viele denken ja auch, dass es heißt, mehr Aufträge gleich mehr Einnahmen. Wie verändert sich das Mindset, wie man so neudeutsch ja sagt, wenn man stattdessen leistungs- und wertorientiert denkt?
Ja, also das passt ja zu den anderen beiden Themen, die wir schon hatten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich nehme das jetzt mal als Grundlage und überdenke meinen Stundensatz oder meinen Tagessatz, je nachdem, wie ich arbeite, dann kann das Ergebnis durchaus sein, das habe ich regelmäßig, oh, ich müsste verdoppeln. Ich habe jetzt für meinen langen Zeitraum einfach die Hälfte zu wenig genommen, ja, um wirklich wirtschaftlich tragfähig zu sein. Das heißt aber auch, dass ich im Zweifel nur noch halb so viele Kunden bedienen kann, aber die dafür umso besser. Ja, das ist ganz wichtig. Also für meistens ist es tatsächlich so, ja, ich sag mal, da kommen dann so Sätze, ja, ich brauche nur ganz viele Aufträge, dann sind alle meine finanziellen Probleme gelöst. Und das ist halt ein ganz, ganz fataler Trugschluss. Ja, ich sag mal, wenn jetzt heute das Telefon klingelt und es kommen 50 Aufträge rein, ja, das wäre für die meisten der Endgegner. Ja, das würde die ganze Organisation, weil sie meistens nicht da ist, die ganze Organisationsstruktur völlig überfordern und es würde wieder hinten raus nichts hängen bleiben. Also deswegen kalkulier lieber richtig, mach nur halb so viele Aufträge, aber die zu einem ordentlich kalkulierten Preis und dann brennst du auch nicht aus. Ja.
Ja, da spricht man zur Seele. Ich habe das ja
Ja,
mit den
gut.
Leuten am Tisch, wo ich dann sage, wieso nimmt ihr jetzt den Satz? Ja, das ist halt so gewachsen. Seit wann habt ihr denn angepasst? Oh, wir haben letztes Mal 2018 angepasst. Alles klar. Inflation habt ihr Antrag gestellt, Befreiung, ne? Ist klar.
Ja, Energiekosten, alles, braucht man nicht drüber reden, ne? Also.
Genau. So, und es gibt ja so einen weit verbreiteten Satz, den du wahrscheinlich auch kennst, ich muss alles selbst machen. Und dieser Satz ist ja sehr, sehr verbreitet. Wie gelingt denn der Schritt hinzu, ich setze gezielt Hebel, also weg vom rein operativen hin zum unternehmerischen Ding?
Ja, also ich sag mal, im kleinen Mittelstand ist es für gewöhnlich so, du kommst als Geschäftsführer nicht komplett aus dem operativen Tagesgeschäft raus. Ja, ich sag mal, da dürfen wir uns jetzt nicht so, ich sag mal, Großunternehmen oder Konzernstrukturen vorstellen, das funktioniert nicht. Ja, da wird ein Selbstständiger immer im operativen Geschäft mit drinne sein. Wichtig ist, dass das Verhältnis stimmt. Ja, dass du halt vielleicht nur noch 3 von 5 Tagen im operativen Geschäft bist und die anderen 2 Tage eben konsequent für die Unternehmensführung dir ja einteilst, ja, terminierst, um an der Entwicklung zu arbeiten. Und das ist wichtig. Und was da für mich auch dazu gehört, ja, das geht ja so ein bisschen in diese Richtung, das ist das Thema Selbstfürsorge. Ja, das ist für mich so dieser dritte Baustein, der für mich so eng verzahnt ist, neben Geld, Zeit und Selbstfürsorge. Das ist bei Selbstständigen so eng miteinander verzahnt, man kann es nicht unabhängig betrachten. Sondern das ist nämlich genau dieser Antreiber, ich muss alles selbst machen, möglichst billig, ja. Und dann haben wir nämlich dieses Phänomen, die sitzen wirklich 7 Tage die Woche, aber du bist halt irgendwann absolut unproduktiv. Ja, du bist leer, dir fehlt der Abstand. Das habe ich ganz, ganz regelmäßig, sondern okay, es läuft nicht gut, ich muss nur noch härter arbeiten. So, und dieses härter Arbeiten ist aber tatsächlich, dass dann viele ja manchmal auch so ein bisschen wie gelähmt vorm Rechner sitzen oder auf dem Handy halt in Social Media rumscrollen und sagen, ja, ich mache jetzt Social Media. Also man täuscht sich selbst auch Arbeit vor, die überhaupt nicht stattfindet. Und da ist mir immer ganz wichtig, wir sind alle keine Maschinen, Gott sei Dank. Und wir brauchen die Pausenzeit. Und ich finde es extrem wichtig, dass du einen Abstand und eine Pause zu deinem Business nimmst. Also das ist tatsächlich, wenn jetzt mich jemand anruft und dem geht's schon schlecht, ist ganz, ganz häufig, sage ich, mache erstmal 2 Tage Pause. Fahr erstmal irgendwo hin, weiß nicht, hast du ein Hobby? Und dann ist es ganz oft so, ja, früher habe ich gerne Sport gemacht oder weiß ich nicht, hat mal eine Unternehmerin, die gesagt, oh, ich habe früher total gerne hier diese Reisebücher gebastelt, ne, oder sowas. Das war mein totaler Ausgleich zum Business. Sondern die vergessen das. Die vergessen das. Das geht einfach unter. Und wenn du diesen Teil des Abstandsgewinnens hinten runterfallen lässt, dann betreibst du einen riesen Raubbau an dir selbst. Und das ist genau das Gleiche halt bei dem Thema, ich muss alles selbst machen. Du beutest dich selbst aus. Und das ist das gleiche Muster wie bei, ich nehme für meine Leistung viel zu wenig Geld. Ne? Und damit ist niemandem geholfen. Ne? Und dem Selbstständigen selbst am allerallerwenigsten. Kalkulier gescheit, nimm Abstand. Du brauchst ein Hobby, einen Ausgleich, was nichts mit deinem Beruf zu tun hat. Ganz, ganz wichtig. Ja, bei mir ist es übrigens das Gärtnern. Ja, ich bin neben meinen betriebswirtschaftlichen Themen leidenschaftliche Gärtnerin. Ja, das ist, da nehme ich, da erde ich mich im wahrsten Wortsinn. Ja, und wenn ich so ein Wochenende in meinem Garten verbracht habe, dann muss ich montags berufliche Wiedereingliederung machen, weil ich einfach vergessen habe, was ich letzte Woche bearbeitet habe. Und das ist so wichtig, um einfach langfristig leistungsfähig zu bleiben. Gib Sachen ab, ja, oder lass dir helfen, lass dir zuarbeiten und nimm regelmäßig Abstand zu deinem Business. Nur so kannst du langfristig gesund und leistungsfähig bleiben. Anders funktioniert es nicht.
Gut, jetzt haben wir über so viele Dinge gesprochen und so jetzt Richtung Ende der heutigen Aufnahme würde ich dir eine, vielleicht zwei Fragen stellen wollen. Lass uns mal ganz einfach runterbrechen. Welche drei Schritte kann jetzt jemand direkt nach dieser Folge, nach dieser Episode machen, um mehr finanziellen Spielraum zu schaffen?
Geh an deinen Rechner, öffne dein Bankkonto und schau dir deine Bankumsätze des letzten Jahres an und schreib mal ganz genau auf, was für Positionen fallen dir da auf, wo ist Einsparpotenzial. Das ist ein absoluter Augenöffner, weil viele erst schwarz auf weiß auf dem Kontoauszug sehen, für was sie Geld ausgeben und wie die Einnahmen einfach auch sind. Also das hilft sehr. Also guck dir die Zahlen an, überwinde deine Angst vor Zahlen, guck aufs Konto. Stell dich den Zahlen.
Woran können die Zuschauer jetzt oder Zuhörer genau erkennen, ob sie wirklich ein Umsatzproblem haben oder ob der Hebel eigentlich bei Kalkulation, Zeitmanagement und Selbstführung ist?
Also ich glaube, wenn der Hebel bei Kalkulation und Selbstmanagement ist, hat sich derjenige jetzt im Laufe der Folge schon gut erkannt. Ne? Also wenn du merkst, du verzettelst dich gerne. Hast Probleme, Dinge abzugeben, bist eher 7 Tage die Woche im Geschäft und es auf dem Privatkonto ist trotzdem zu wenig, dann ist es ganz klar ein Kalkulations- und ein Zeitmanagement-Thema.
Okay. Die abschließende Frage, die ich heute an dich habe, ist, wenn jetzt jemand sagt, ich gehe mal kurz vor den Spiegel, schaut sich tief in die Augen und gesteht sich selber ein, eigentlich muss ich mich schämen, weil es nach außen so richtig gut aussieht, aber das Konto sagt was anderes. Was gibst du diesen Menschen mit auf den Weg?
Scham ist bei diesem Thema das allergrößte Problem, weil wir hier bei uns in Deutschland überhaupt keine Scheiterkultur haben, insbesondere Selbstständigen und Unternehmern gegenüber. Also Scham ist das Gefühl, mit dem du dir den wenigsten Gefallen tust. Sag einfach, okay, ich habe es bis hierhin nicht besser gewusst. Ich bin da, ich gehöre, wir haben 2,1 Millionen kleine Unternehmen in Deutschland. Ich gehöre einfach dazu. Ich habe es bis hierhin nicht besser gewusst. Bis hierhin trägst du keine Schuld, aber wenn du ab morgen so weitermachst, dann bist du wirklich schuld an deiner Situation.
Das ist mein Abschlusswort. Jasmin, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir verlinken dich natürlich innerhalb der Show Notes, in der Videobeschreibung. Da findet ihr den Kontakt zu Jasmin. Wenn ihr jetzt sagt, das hat mich getroffen, ich will mehr davon, kontaktiert sie gerne. Sie unterstützt euch gerne dabei. Wenn ihr bei anderen Themen Fragen habt zum Thema Finanzen, dann gerne bei mir. Und natürlich muss ich auch an der Stelle einen kleinen Werbeblock machen. Kauft euch dieses Buch, mein Spiegel-Bestseller, weil hinten in Kapitel 10 habt ihr Steuerspartipps drin. Und da wir jetzt Ende 2025 haben, und ist übrigens auch egal, wann du jetzt dieses Video schaust, wenn du Podcast hörst, die Steuerspartipps kannst du jedes Jahr anwenden. Also diese 20 Euro holst du x-fach raus, stellst jetzt bei Amazon, in deinem örtlichen Buchhandel, wo auch immer. Jasmin, vielen, vielen Dank und wir
Sehr
bleiben
gerne.
und ihr wisst ja, was ihr machen müsst. Bleibt klug, planbar und renditestark investiert und vor allem setzt euch auch mal mit euch selbst auseinander, weil ihr glaubt, viele Impulse. Bis zum nächsten Montag, dein Sven Stopka und Jasmin, deine Abschlussworte.
Ich freue mich, dass ich da sein durfte. Ich fand das Gespräch mit dir super angenehm und ich finde, das ist eine super Ergänzung, weil ich sag mal, da wo meine Arbeit aufhört, nämlich aufzuzeigen, das und das müsstest du tun, da fängst du an. Denn das mache ich nämlich nicht, beraten, was mache ich denn mit dem Geld, was ich mir monatlich für meine Vorsorge zur Seite legen muss. Und das finde ich super wichtig, das klug zu investieren, ja, wie du es auch sagst. Ne? Also nicht einfach auf dem Konto liegen lassen. Das verbrennt auch vor dem Hintergrund von Inflation einfach nur Geld. Und ja, vielen Dank, dass wir uns so schön unterhalten konnten darüber. Und ich hoffe sehr, dass wir viele Selbstständige anschubsen konnten mit unserem Gespräch, ja, das Thema Zahlen anzugehen. Das würde mich freuen.